Schönheit ist ja nicht nur irgendwie was Gefälliges oder irgend sowas, sondern Schönheit ist ja auch, kann ja auch sehr provozierend sein, kann überwältigend sein, kann einen innerlich aufbrechen und einen unendlich traurig machen. Und also Schönheit ist ja etwas sehr Vielfältiges und Schönheit ist immer mit Vergänglichkeit verbunden. Erstens muss gerade ihre Generation wirklich begreifen, und ich glaube, meine hat es auch zum Teil vergessen, dass Demokratie kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Man muss was tun für die Demokratie, sonst geht sie den Bach runter. Das haben viele nicht begriffen. Wir sind irgendwie zu zufrieden geworden, um nicht zu sagen bräsig.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Gabriele von Arnim. Die Journalistin und Schriftstellerin ist bekannt für ihre tiefgründigen Reflexionen über Gesellschaft, Demokratie und die Kraft der Schönheit. Mit ihrem Buch Trost der Schönheit hat sie eine einfühlsame Hommage an die Kunst des Innehaltens und der bewussten Wahrnehmung geschrieben. Gleichzeitig engagiert sie sich in Diskussionen über die Herausforderungen unserer Zeit. Von den Gefahren für die Demokratie bis hin zur Notwendigkeit von Zuversicht und respektvollem Miteinander. Ich wollte von ihr wissen, wie wir im Alltag wieder mehr Raum für bewusstes Wahrnehmen schaffen können, warum Schönheit nicht immer gefällig sein muss und wie Zuversicht zu einer Haltung wird, die uns durch schwierige Zeiten trägt. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Frau von Arnim, ich freue mich sehr, dass wir uns zum zweiten Mal treffen können. Ich habe gerade schon gesagt, 2021 war es. Da haben wir uns in einem Hinterhof von einem sehr schönen Hotel in München im Herzen der Stadt getroffen und auch über eins ihrer Bücher gesprochen. Und heute schlagen wir quasi den Bogen zwischen zwei Arbeiten von Ihnen und der Weltlage und allem, was uns gerade so beschäftigt. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Freue mich.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Trost der Schönheit, und Sie haben an einem Buch mitgewirkt, in dem es um Demokratie geht und die Frage, warum es sich dafür lohnt zu kämpfen. Und ich habe Ihnen vergangene Woche, glaube ich, war es, geschrieben und habe gesagt, ich musste viel an Sie denken, weil ich das Trost der Schönheit Buch gelesen habe und das so schön in diese Zeit passt, weil es für mich so ein Moment war, wo ich gedanklich ein bisschen auf die Bremse gestiegen bin und gesagt habe, ja, vielleicht sollten wir uns doch mal ab und zu ein bisschen bewusster umschauen und mal wieder bewusster wahrnehmen, was eigentlich so um uns herum passiert und Dinge auch bewusster anschauen. Ich hatte früher, vor vielen Jahren, bin ich auch sehr viel durch die Welt gereist und hatte immer meine Kamera dabei und war dann tagsüber unterwegs auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Terminen. Und bin dann abends oft losgezogen mit einer kleinen Kamera, mit einem kleinen Stativ und einfach durch die Nacht gelaufen. Und es hatte fast was Meditatives, weil ich dann wirklich stehen geblieben bin. Dann musste man die Kamera einstellen, die Einstellungen anschauen, das Bild, die längere Belichtungszeit. Und man hatte so eine Ruhe und hatte auf einmal angefangen, sich die Welt um sich herum ganz bewusst einfach mal anzuschauen und nicht nur irgendwie durchzulaufen und gar nichts mitzubekommen. Würde uns genau dieses Innehalten manchmal ganz gut tun in dieser verrückten Zeit, in der wir da gerade leben?
Ja, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, weil ich glaube, was wir verloren haben, ist wirklich die Fähigkeit und auch die Lust zur Wahrnehmung. Also wir nehmen so, wie Sie es gerade beschrieben haben, so unglaublich viele Dinge nicht mehr wahr. Und ich liebe ja den Film von Wim Wenders Perfect Days, weil der Mann, der den ganzen Tag die öffentlichen Toiletten in Tokio putzt, geht morgens aus dem Haus, guckt einmal in den Himmel und lächelt. It sets the tone for the day. Also das gibt wirklich den Ton für den Tag vor. Und ich glaube, das ist unglaublich gut, das zu machen. Es würde einem selber auch so gut tun, Man hat einmal in den Himmel gelächelt, was wir sitzen jetzt gerade in Berlin in einem Himmel, der irgendwie keiner ist, weil er so bleiern über uns hängt, da würde es einem wahrscheinlich ein bisschen schwer fallen, hineinzulächeln. Aber vielleicht gerade, weil irgendwann erinnert man sich im Laufe des Tages dann auch an das Lächeln im Gesicht. Man hat plötzlich das Gefühl wieder dafür, wie die Muskeln sich irgendwie anders bewegt haben und wie die Augen sicherlich auch anders geguckt, vielleicht sogar ein bisschen geleuchtet haben, obwohl der Himmel grau und bleiern ist. Und solche Dinge, das sind ja alles so winzige Dinge und winzige Momente. Und ja, ich versuche die sehr zu, also für mich auch zu leben, diese Momente zu leben, die Wahrnehmung zu üben. Ich bin nicht so aufgewachsen, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist. Also Wahrnehmung war kein Thema. Ich musste mir das irgendwie alles selbst suchen und finden. Und finde das wunderbar. Also es gibt so viele kleine Dinge, die ich früher gar nicht gesehen habe. Also genau wie Sie beschreiben, wenn Sie mit der Kamera in der Nacht stehen, da sehen Sie plötzlich Dinge, die hätten Sie am Tag übersehen. Und das tun wir alle. Wir hasten durch die Welt und hasten durch die Straßen und hasten durch unsere Tage, statt irgendwann mal stehen zu bleiben und Schnecke zu sein. Einfach langsam, bedächtig, mal ein bisschen zu gucken. Bisschen zu vielleicht nachzudenken oder wie gesagt, einfach nur in den Himmel zu lächeln.
Haben Sie da für sich selbst eigentlich inzwischen wie so ein Werkzeug oder so eine Methode gefunden, wie Sie das in Ihren Alltag integrieren? Weil man neigt ja dann schon dazu, dann ist auf einmal der Termin und der nächste und dann muss ich hier noch hin und dort noch hin und dann ruft noch jemand an und zwischendrin kommt noch eine E-Mail rein. Also wir neigen ja schon dazu, das zu übergehen, weil dann schon wieder so viel passiert und dieses Innehalten irgendwie zu kurz kommt.
Ja, ich finde das auch schwierig. Also ich rede hier so schön davon, jeden Morgen in den Himmel gucken und lächeln, wie oft ich das vergesse, auch wenn das Wetter schön ist. Aber ich bin eine große Wolkenguckerin. Also wenn wirklich Wolken am Himmel sind, und das ist ja, teilweise sind das Wolkenberge, teilweise sind das Gemälde, teilweise sind das so Wolkenherden, die gejagt werden vom Wind. Also für mich ist das wirklich großes Kino, was da am Himmel passiert. Dann merke ich es wieder, dann sage ich wieder, ah, jetzt bleib mal hier sitzen oder stehen, also ob auf der Straße oder zu Hause, und schau dir das einfach an. Das ist großartig, was da gerade passiert. Und auch das tun wir oft nicht. Und das ist so spannend, da ist diese blaue Himmelswand und da drauf passiert unglaublich viel. Ich bin begeistert davon. Also das hilft mir. Das sind Momente, die mir wirklich helfen. Und die versuche ich dann auch ganz bewusst auszudehnen, dass ich dann wirklich da dran, also da sitzen bleibe oder stehen bleibe und wirklich gucke. Und auch sonst versuche ich immer wieder so Momente des Innehaltens, wie Sie es gerade genannt haben, also Momente der Wahrnehmung, einzubauen klingt blöd in den Tag, aber mich immer wieder dran zu erinnern, sagen wir es mal so, damit ich es auch wirklich mache, damit ich nicht nur drüber rede.
Jetzt haben Sie eben dieses Buch geschrieben und der Titel Trost der Schönheit. Jetzt muss ich schon an dem Punkt einmal so eine Definitionsfrage aufmachen. Was bedeutet denn Schönheit am Ende wirklich für Sie? Was würden Sie sagen, wie würden Sie kleinen Kind sozusagen Schönheit erklären?
Na, zum Beispiel, indem ich mit dem Kind Wolken angucke. Oder indem ich mit dem Kind irgendwie plötzlich da unten im Pflaster eine Blume entdecke. Oder indem ich mit dem Kind irgendwo ein Vogelei sehe. Oder indem ich mit dem Kind eine besonders schöne Fassade sehe. Also ich weiß, in der Zeit, als ich meine Enkel immer noch von der Schule und vom Kindergarten abgeholt habe, inzwischen sind sie leider viel zu groß dafür, haben sie dann immer schon gesagt, das Haus magst du nicht mit den schwarzen Fenstern oder sowas. Also die wussten schon, ich gucke und mache sie immer aufmerksam auf etwas. Oder diesen Platz, den magst du nicht, der ist dir zu zugig und zu ungemütlich. Und das war immer sehr lustig, weil die haben sofort reagiert auch darauf und haben dadurch selber auch, glaube ich, ein bisschen anders hingeguckt. Oder ich habe, wenn mein Enkel dann kam zu mir und irgendwie seine Sachen alle verteilte auf meinen Stühlen am Esstisch, da habe ich gesagt, du, die habe ich alle einzeln gesammelt. Die sehen alle anders aus. Wenn deine Sachen da drüber hängen, dann sieht man das nicht mehr. Und dann hat er gesagt, oh, das sind so die kleinen Momente. Aber wie man Schönheit definiert, ich habe keine Ahnung. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also schön ist ja tatsächlich, was mich dann für Momente tröstet oder auch verstört. Schönheit ist ja nicht nur irgendwie was Gefälliges oder irgendwas. Sondern Schönheit ist ja auch, kann ja auch sehr provozierend sein, kann überwältigend sein, kann einen innerlich aufbrechen und einen unendlich traurig machen. Und Also Schönheit ist ja etwas sehr Vielfältiges und Schönheit ist immer mit Vergänglichkeit verbunden, was sicher in meinem Alter einem noch präsenter ist, als wenn man jung ist. Weil ich natürlich, wenn ich Schönheit sehe, weiß ich, diese Blume, die verwelkt und ich auch. Und irgendwann sind wir beide hin. Insofern hat Schönheit für mich natürlich immer noch mal eine andere Konnotation als für andere.
Wenn wir vom Trost finden in der Schönheit sprechen, liegt da nicht die Kunst auch so ein bisschen darin, die Einfachheit der Schönheit zu erkennen? Also wir suchen ja immer gerade in dieser Zeit, wir suchen immer nach dem Überwältigenden und dem Großen und dem noch nie Dagewesenen. Ist nicht die wahre Kunst, die Einfachheit zu erkennen oder die Schönheit in der Einfachheit zu erkennen?
Ja, für mich ja. Weil es gibt ja Momente, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, da steht man vor einem gewaltigen Gipfelpanorama. Und man weiß, das ist umwerfend, das ist ungeheuerlich, das ist fantastisch, das ist wahnsinnig schön. Aber man antwortet nicht drauf, weil man in dem Moment vielleicht zu müde ist, zu überarbeitet ist, zu ausgelaugt ist, zu abgelenkt ist von irgendwelchen anderen Gedanken, Sorgen, was immer es sein mag, oder auch Freude vielleicht. Freude eher nicht, dann würde man es eher wahrnehmen. Aber man ist sozusagen selber gar nicht in der Lage, diese gewaltige Schönheit wirklich in sich aufzunehmen und sich daran zu freuen oder einen Trost zu finden oder dass es einem einfach gut tut. Und bei den kleinen Dingen, die berühren einen manchmal auf ganz andere Art und Weise. Also es kann ja auch ein Bild sein, das man in einer Ausstellung sieht. Und plötzlich ist man tief berührt und weiß eigentlich gar nicht genau, warum. Ob es die Farben sind, die eine Sehnsucht in einem auslösen, ob es die Weite einer Landschaft ist, ob es ein Gesicht ist. Und das ist ein Bild, das hängt mit vielen anderen da, aber ich nehme es plötzlich ganz anders wahr, was immer mit meiner eigenen Situation zu tun hat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es die kleinen Dinge sind. Also es ist wirklich, das Bild ist ja nicht unbedingt klein, aber es ist trotzdem etwas, was wir nicht immer wahrnehmen. Und die kleinen Dinge sind... Ich habe eine Freundin, um ein Beispiel zu geben, die sich jeden Morgen, ganz egal wann sie das Haus verlässt und wenn es morgens um 6 ist, den Frühstückstisch deckt und frühstückt. Ich würde wahrscheinlich im Stehen hastig irgendeinen Tee trinken und vielleicht etwas herunterschlingen und lossausen. Und die deckt sich jeden Morgen den Frühstückstisch. Und dadurch kommt sie zur Ruhe, dadurch guckt sie einmal hin, was sie sich da eigentlich gedeckt hat und freut sich.
Wie viel Schönheit liegt für Sie eigentlich in so einem kreativen Prozess? Also gerade auch Sie als jemand, die sehr viel kreativ arbeitet, die vielleicht auch Schönheit in Worten findet. Was ist da für Sie selbst auch drin?
Naja, die Suche, die ewige Suche. Wenn Sie sagen Schönheit in Worten, danach sucht man natürlich immer. Also nach Prägnanz, nach Präzision, nach Schönheit, nach einer Melodie. Ich lese mir ganz oft Texte laut vor, um zu hören, ob irgendwie es stimmt von dem Rhythmus oder der Melodie. Und das liebe ich. Ich liebe es. Ich schreibe relativ schnell, aber das ist oft ziemlicher Mist. Und dann fange ich an, mit diesem Mist zu arbeiten. Und das ist eigentlich der schönste Prozess, wenn ich dann wirklich versuche, eine Sprache zu finden, die vielleicht jedenfalls ansatzweise das ausdrückt, was ich gerne ausdrücken möchte. Und das ist so ein Prozess, der einen auch so, also so ein Vorgang, ein Moment, das sind ja viele Momente, die mich jedenfalls auch so ausfüllen. Also ich habe seitdem viel weniger Angst vor dem Alleinsein. Und ich bin ja nun seit, weiß nicht, fast 11 Jahren verwitwet und musste mich sehr daran gewöhnen, ans Alleinleben. Und inzwischen kann ich das ganz gut, unter anderem wegen des Schreibens. Eine Freundin von mir sagte mir, you have a place to go to. Und es stimmt. Wenn ich weiß, ich sitze an einem Text und arbeite an einem Text, dann also fürchte ich mich davor, weil es ja nie so richtig klappt, wie man es möchte, und freue mich wahnsinnig darauf, es zu versuchen.
Jetzt haben Sie ja ein paar wenige Jahre mehr Lebenserfahrung als ich und haben auch noch mehr miterlebt.
Wie alt sind Sie?
36.
Okay, ich bin 78.
Genau. Und ich empfinde diese Zeit momentan als wahnsinnig anstrengend, auslaugend. Ich habe gerade erzählt, ich habe gestern mit Ricarda Lang auch darüber gesprochen und die ist nochmal 5 Jahre jünger als ich. Und wir haben beide darüber gesprochen, wie anstrengend dieses letzte Jahr war und wir dann froh waren, als irgendwann Weihnachten kam und wir haben jetzt ein paar Tage des neuen Jahres und es geht noch turbulenter weiter als...
Turbulent ist noch freundlich ausgedrückt.
Absolut, genau. Ja. Und wir würden uns, glaube ich, alle wünschen, dass das Jahr ein bisschen ruhiger angefangen hätte, als es dann passiert ist.
Konnte ja nicht anders sein. Wir wussten ja, dass Trump gewählt ist. Und wir wussten, dass unsere Regierung kaputt gegangen ist. Wir wussten, dass wir Neuwahlen haben. Und trotzdem, Sie haben vollkommen recht, trotzdem hofft man, also dass vielleicht doch es ein bisschen langsamer irgendwie angeht. Aber ne, es war schon heftig, dieser Jahresbeginn.
Wie wichtig ist denn gerade mit dem, was da gerade in der Welt passiert, der Trost auf der anderen Seite in der Schönheit wiederum, um das irgendwo auch aufzufangen, dass man selbst nicht völlig in die, also man könnte ja an all dem verzweifeln, was da gerade passiert.
Naja, das tun wir ja alle und kämpfen dagegen an. Also ich habe inzwischen Patti Smith abonniert und die schickt dann immer irgendwelche Videotalks oder sonst irgendwas. Und die hat dann auch nach der Trump-Wahl hat sie gesagt, das ist im Moment, als gingen wir durch eine Trauerphase. Also sozusagen Trauer um die Demokratie und um das, was hätte sein können. And now we have to build our own good life. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich finde es wichtig, weil ich das genauso sehe. Und schon bin ich wieder in der Bubble drin natürlich. Aber weil ich das wirklich tatsächlich auch glaube, wenn wir jetzt anfangen zu verzweifeln, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, ich darf mir nichts Schönes mehr gestalten oder ich darf nichts Schönes mehr genießen, dann machen wir uns selbst kaputt und wem hilft's? Also ich habe irgendwie wirklich verschiedene Motti und ein Motto ist, ich will auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten. Und Schönheit kann natürlich, also die Suche nach Schönheit und den Trost der Schönheit zu suchen, kann natürlich als Eskapismus gesehen werden. Für mich ist es tatsächlich Selbsterhalt. Und ich bestehe auf Selbsterhalt, weil ich glaube, dass wir Kraft brauchen. Wir brauchen Kraft für die folgenden Jahre. Wir brauchen Kraft, um das zu bewahren, was zu bewahren ist, was bewahrt werden können. Darüber reden wir ja sicher nicht nachher noch. Ich habe ja im letzten Jahr auch noch ein kleines Büchlein über Zuversicht geschrieben. Und hatte am 6. November, als wir wussten, dass Trump gewählt worden ist, und am 7. November Lesungen in Hamburg aus dem Zuversichtsbüchlein. Und ich habe im Zug gesessen nach Hamburg und habe gesagt, das schaffe ich heute Abend nicht. Ich kann nicht über Zuversicht reden, das ist ja völlig unmöglich. Und dann sitzen da so viele Leute und wollen von mir Zuversicht. Ich kann es nicht. Und dann habe ich ein bisschen weiter in die auch damals schon graue und irgendwie triste Landschaft geguckt. Nein, so trist war sie nicht, aber sehr grau. Und habe gedacht, ja, was denn sonst? Was ist denn die Alternative? Wenn nicht Zuversicht. Und das ist ja nicht Hoffnung, sondern Zuversicht hat ja für mich jedenfalls auch was damit zu tun, dass wir etwas tun, dass wir handeln, dass wir aktiv werden, dass wir in allen kleinen Umgebungen irgendetwas tun. Also dieses, die Demokratisierung des Alltags ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Also dass ich, wenn ich Kinder habe, zu der Schule gehe und sage, wie heizt ihr eigentlich? Sind eure Fenster eigentlich abgedichtet? Wo anfange? Und mit Leuten anfange zu reden, wo ich mich als Eltern vielleicht sonst gar nicht drum kümmern würde. Aber ich glaube, das sind so die Punkte, wo wir jetzt anfangen müssen, zu reden, zu fragen, ins Gespräch zu kommen. Ich wollte noch nachhören, irgendjemand hat ein Buch geschrieben über Zuhören.
Mhm.
Das kommt jetzt raus irgendwann. Ich glaube, ein Soziologe. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Also weil das ist beides, das Ansprechen und das Zuhören.
Weil Sie gerade Hoffnung und Zuversicht gesagt haben, ich habe dazu letztes Jahr ein langes Gespräch geführt mit einem Psychologen. Und es ist genau das, was Sie sagen. Hoffnung ist irgendwie, wir sitzen da und hoffen, dass es besser wird, ohne selbst irgendwas in die Hand zu nehmen,
genau.
Ohne selbst darauf einzuwirken,
ja.
und fast schon resignieren.
Apathisch jedenfalls.
Genau.
Ja.
Und Zuversicht ist dieses, wir versuchen es selbst zu steuern und sind davon überzeugt, dass wir einen positiven Einfluss nehmen können.
Es gibt ja dieses wunderbare Zitat von Bloch, hoffentlich kriege ich das jetzt richtig zusammen. Das heißt, es liegt im Wesen der Hoffnung, enttäuscht zu werden, sonst wäre sie ja Zuversicht. Und dieses Zitat finde ich einfach großartig, weil das genau das alles zusammenfasst, worüber wir gerade reden, dass man sagt, Hoffen ist schön, wir wollen auch gar nicht das Hoffen aufgeben, aber es muss die Zuversicht dazukommen, weil die eine Grundhaltung ist. Und diese Grundhaltung, um die ich immer wieder kämpfen muss, gar keine Frage, die ich ganz schwierig finde, aber die, glaube ich, tatsächlich hilft auch bei dieser von mir so gefühlten, ungeheuren Orientierungssuche von Menschen. Also das merke ich auch bei Lesungen, wenn ich dem Publikum gegenüber sitze und ich habe immer das Gefühl, da ist Orientierung, Orientierung, bitte Orientierung. Wo geht's denn nun hin? Was kann ich denn machen? Wo kann ich denn hingehen? Also wenn ich jetzt irgendwie jünger wäre und ein bisschen Zeit hätte, ich würde mal mehr Ideen in den Raum stellen und vielleicht einen Flyer machen oder irgend sowas, was man tatsächlich machen kann. Also was ich gerade gesagt habe, zur Schule gehen und sagen, wie heizt ihr eigentlich? Diese ganzen kleinen Dinge, die müsste man mal zusammenfassen. Einfach um Menschen wieder eine Handhabe zu geben, um ihnen zu sagen, was sie denn machen können.
In dieser Zeit, wo gerade so viel passiert, auch so viel Schlimmes passiert, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es ist ja nicht nur die Politik und Demokratie, wir haben Klimakrisen, wir haben
wahnsinnige Brände und Stürme und wir haben entsetzliche, entsetzliche Naturkatastrophen.
Genau, genau. Ist das vielleicht auch was, was gerade vielleicht auch Ihre Generation auch eher gewohnt ist, dass es nicht immer nur bergauf geht, dass es Rückschläge gibt, dass wir Dinge auch verteidigen müssen, gerade Stichwort Demokratie, all die Freiheiten, die wir über die letzten Jahrzehnte ja alle sehr genossen haben, aber vielleicht auch gar nicht mehr bewusst wahrgenommen haben. Da kommen wir wieder zu der Wahrnehmung vom Anfang, dass wir da erstmal hinkommen müssen, dass das gerade vielleicht auch meine Generation, die ja immer nur bergauf erlebt hat im weitesten Sinne, dass wir erstmal lernen müssen, dass es auch, ja, Eigeninitiative bedarf, das Ganze zu erhalten?
Also dazu gleich verschiedene Antworten. Also erstens muss gerade Ihre Generation wirklich begreifen, und ich glaube, meine hat es auch zum Teil vergessen, dass Demokratie kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Man muss was tun für die Demokratie, sonst geht sie den Bach runter. Das haben viele nicht begriffen. Dann glaube ich tatsächlich, dass wir im Laufe der Jahrzehnte, weil es immer bergauf ging, das Gefühl hatten, es geht immer so weiter, und wir sind irgendwie zu zufrieden geworden, um nicht zu sagen bräsig. Und das gilt, glaube ich, für die Politiker als auch für die Wirtschaftler, als auch für uns als Gesellschaft. Also wenn Sie sich mal angucken, was in der Wirtschaft alles verpennt worden ist in den letzten Jahrzehnten. Also von der Digitalisierung bis zu E-Autos, ob die nun wirklich die Ultima Ratio sind, ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist ja geradezu verblüffend, um nicht zu sagen erschreckend. Und insofern, da gibt es so verschiedene Ebenen, und deswegen wettere ich ja immer so gegen die Demokratiedöser, also die Leute, die die Demokratie verdösen, die einfach nicht begreifen, dass sie mal vom Sofa hoch müssen und auch mal was tun müssen. Also die auch mal mit Menschen reden müssen, die auch mal ein bisschen nachdenken müssen, die auch mal sagen müssen, wir zucken nicht jedes Mal zusammen, wenn wir das Wort Verzicht hören. Es gibt ein wunderbares Interview mit Wolfgang Sachs, diesem wirklich großartigen Klimamann. Und der spricht in diesem Interview, das war, glaube ich, in der Zeit, das hat Christiane Gräfe gemacht, spricht in diesem Interview von frugalem Wohlstand. Also ich glaube auch, um das Wort Verzicht wohl zu vermeiden, weil alle ja immer so einen Schreck kriegen, wenn sie auf irgendwas verzichten sollen. Und das finde ich sehr schön, also dass man sagt, fragen wir doch nicht, auf was wir verzichten müssen, sondern fragen wir doch mal, wie wir leben wollen. Und wir wollen in einer friedlichen Gesellschaft leben, wir wollen in einer Gesellschaft leben, die die Natur auch wertschätzt und bewahren möchte. Und wir wollen in einer möglichst einigermaßen gerechten Gesellschaft leben. Denn das ist sicherlich eines der größten Probleme, die wir haben für die Demokratie. Das ist die Ungleichheit der Gesellschaft. Also ich habe gerade einen Podcast mir angehört von Noam Chomsky und auch ein Interview gelesen mit der Philosophin Lea Ipi, heißt die, glaube ich, die ich nicht kannte vorher, eine Albanerin. Und die beide aus bisschen verschiedenen Ecken kommend gesagt haben, die Ungleichheit, die soziale, ökonomische Ungleichheit ist einfach zersetzend für die Demokratie. Und dass wir da nichts machen, dass da nichts passiert auf der Ebene, das halte ich für einen riesengroßen Fehler. Und deswegen kommen wir auch mit unserem, sage ich mal, Reden über Demokratie gar nicht wirklich weit. Weil wenn da jemand sitzt und sagt, ich fange mal anders an. Man sagt ja, also viele sagen ja, dass 2008 schon der Niedergang der Demokratie begonnen habe, weil durch diese große Wirtschaftskrise die Menschen gesagt haben, Demokratie, und ich kann den Kredit für mein Haus nicht zurückzahlen. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Haus behalten kann. Was interessiert mich da Freiheit? Oder ich finde keinen Job. Wo bin ich denn frei? Was heißt denn Demokratie für mich? Und das sind Sachen, über die wir viel gründlicher und viel genauer nachdenken müssen, weil ich auch glaube, dass wir nur, wenn wir wirklich mal richtig hingucken, auch ein bisschen einen Weg finden können, der in eine gute Zukunft weist. Also wir müssen gucken, auf was wir, von was wir uns verabschieden müssen, um zu gucken, was wir bewahren können. Oh, das ist ein weites Thema, da können wir jetzt noch Stunden drüber reden.
Aber dann ja doch irgendwo der Verzicht im Sinne von, es kann ja offensichtlich nicht alles so bleiben, wie es ist. Wir müssen uns ja irgendwie daran gewöhnen, dass dieser Überfluss, den wir ja nonstop einfordern als Menschheit, zumindest der westliche Teil der Welt sozusagen, der im Wohlstand lebende Teil der Welt.
Und da natürlich, genau, dem Wohlstand lebenden und auch bei uns leben nicht alle im Wohlstand. Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Wir gehen, deswegen habe ich vorhin das uns so betont, wir gehen immer von uns aus, die wir irgendwie Jobs haben und die wir ordentlich leben können und die wir genug Geld verdienen. Aber das stimmt ja auch nicht für alle. Und die haben natürlich auch nochmal ein ganz anderes Verständnis von Demokratie, von Freiheit, von Meinungsfreiheit oder auch Mitsprache. Und dieses Gefühl, nirgendwo mitsprechen zu können. Deswegen finde ich es eben so wichtig, die Demokratisierung des Alltags, um das nochmal zu wiederholen, damit Leute auf irgendwelchen Ebenen, Menschen auf irgendwelchen Ebenen auch mitsprechen können und das Gefühl haben, dass sie auch eine Gestaltungsmöglichkeit haben. Wenn sie überhaupt die freie Zeit und die freien Raum im Kopf dafür haben. Das darf man ja alles nicht übersehen. Wir leben ja wirklich alle in so einer, also wir jetzt, wir Journalisten, wir Schreiber, wir irgendwie sonst wo Tätigen, leben ja wirklich in einer Bubble. Und das wird mir immer deutlicher, dass ich auch aus dieser Bubble heraus natürlich argumentiere. Weil ich rede dann auch von Demokratie und Freiheit und denke, dann wissen doch alle, was ich meine. Stimmt doch gar nicht. Das müssen wir doch alles nochmal wirklich neu benennen, neu füllen, neu artikulieren. Aber vor allem, bevor wir es artikulieren, müssen wir tatsächlich es irgendwie neu denken. Also ob das nun mehr Bürgerräte sind, wie von Rayburg es vorgeschlagen hat, oder es gibt ja viele Arten, wo man so eine Demokratisierung auch vielleicht ein bisschen anstoßen kann oder befeuern kann. Darüber müssen wir viel mehr nachdenken.
Aber wenn wir diesen Schritt Richtung Demokratisierung des Alltags, um das aufzugreifen, gehen wollen, müssen wir auch zwei andere Sachen wieder mehr lernen, nämlich einmal zuhören und Respekt auch vor der Meinung des anderen. Weil wir müssen ja nicht alle einer Meinung sein, das wäre ja, um ja schlimm, Willen, das wäre ja schrecklich.
Ja.
Aber um überhaupt eine Debatte starten zu können, müssen wir dem anderen erstmal zuhören. Und ich habe das Gefühl, wir haben alle so eine unfassbar kurze Zündschnur inzwischen. Ich bin gestern mit dem Zug hierher gefahren und jetzt kann man ja viel über die Bahn schimpfen, aber ehrlicherweise die Strecke zwischen München und Berlin geht ja wirklich gut. Und manchmal ist man dann mal eine Viertelstunde zu spät oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde. Gestern war es eine halbe Stunde. Aber ist ja alles kein Problem. Und dann sitzt neben mir ein Ehepaar, ich glaube beide so Mitte, ja Ende 50 wahrscheinlich. Und dann hat der die Zugbegleiterin kommen lassen und hat sich aufgeregt. Und er möchte jetzt das Erstattungsformular haben und er möchte sein Geld zurück.
Für eine halbe Stunde Verspätung.
Für eine halbe Stunde Verspätung.
Wollen wir den vielleicht mal in den Sudan schicken? Ich finde es unglaublich sowas.
Es ist unfassbar. Aber es ist ja nur ein Beispiel von vielen. Man erlebt ja immer wieder so kleine Momente, wo man sich denkt, ach, atme doch mal kurz durch und die arme Frau kann doch in dem Fall jetzt auch nichts dafür. Und nicht mal der Schaffner, der Lokomotivführer kann in dem Fall was dafür, weil die Bahn einfach einen kurzen Technikausfall hat. Und die haben das wahnsinnig schnell behoben. Es ging ja gleich wieder weiter. Aber wir müssen, glaube ich, dieses Zuhören und einfach mal Respekt vor dem anderen und auch, dass wir uns immer angegriffen fühlen. Es ist ja immer irgendwie, man ist ja ständig in so einer Art Verteidigungshaltung.
Also ich erzähle Ihnen ungern ein Beispiel. Ich hatte neulich ein paar Leute an meinem Tisch sitzen und plötzlich fingen die an, wie ich fand, zu argumentieren in einer AfD-Manier, die mich wirklich erschreckt hat. Wir sprachen über den damals noch nicht verabschiedeten Gesetzentwurf, um das Verfassungsgericht Gericht zu stabilisieren, sozusagen sicher zu machen. Und da kamen dann so Sätze wie, ach, das will die Regierung doch nur, ging ja gar nicht von der Regierung aus, die Einzelheiten wussten die offenbar nicht so gut, die wusste ich ein bisschen besser. Die wollen doch nur ihre Pfründe retten und es kamen solche Sprüche. Und das ist doch genau der Moment, wo man Fragen stellt. Wo man sagt, wie kommen Sie darauf und was glauben Sie, was eigentlich der tatsächliche Grund ist und so weiter. Also was ich immer überall predige, dass ich sage, wenn ihr solche Leute glaubt, wenn ihr so glücklich seid, endlich mal Leute zu treffen, die nicht in eurer Bubble sind und vielleicht sogar AfD-nah, weiß ich nicht, ob die das sind, aber es klang einfach so. Dann frag doch mal, was habe ich gemacht? Ich habe nicht gebrüllt, aber fast. Ich habe keine einzige Frage gestellt. Ich habe alles falsch gemacht, was man überhaupt nur falsch machen kann. Und das ist genau das, was Sie sagen. Es ist, ja, deswegen interessiert mich das Buch Zuhören auch so. Wir können offenbar nicht mehr zuhören, es aushalten und dann nachfragen, um es zu verstehen. Sondern wir müssen sofort unsere, also das heißt wir, ich in dem Moment, sofort die Abwehr irgendwie mobilisieren und mit Argumenten unterfüttern und statt die anderen mal anzuhören. Ich fand mich unmöglich. Ich habe mich so geärgert über mich hinterher.
Und gleichzeitig dieses Nachfragen finde ich auch so wichtig. Ich habe mich gestern schwarz geärgert, weil ich hab mich so geärgert. Ich weiß nicht, ob Sie es sich angehört haben. Es war wirklich eine Qual, dieses Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel.
Habe ich noch nicht. Muss ich das?
Sparen Sie sich's lieber. Lesen Sie die Highlights in Anführungsstrichen. Und sie hat ja dann irgendwann Adolf Hitler als linken Sozialisten und Kommunisten bezeichnet. Und ich habe, also dass Elon Musk da keine Nachfragen stellt, okay, ist ja irgendwie auch nicht sein Job. Aber sie hat das Ganze dann auch nochmal in einem Fernsehinterview, ich glaube bei NTV oder RTL, wiederholt.
Okay.
Und dass man da dann nicht reingeht, in die Debatte geht, sondern das einfach stehen lässt, weil man weiß, das ist eine schöne Headline und das klickt und überhaupt, aber dass man sie dann nicht an dem Punkt wirklich bei der Verantwortung nimmt.
Auch die Journalisten bei NTV oder bei was war nicht.
Zumindest nicht so, dass ich gesagt hätte, dass man hat das jetzt mal irgendwie auch aufgeklärt. Das wurde irgendwie so stehen gelassen. Und das können wir auch nicht mehr. Also auch selbstkritisch wir Journalisten können das oftmals nicht mehr, weil wir uns dann fast schon diebisch freuen, wenn sich jemand so eine Aussage leistet, weil wir genau wissen, das können wir in die Headline packen und dann haben wir wieder Reichweite. Aber in den Diskurs zu gehen und für diejenigen, die sagen, endlich hat es mal jemand gesagt, denen dahinter wenigstens dann irgendwie die Fakten zu legen und zu sagen, das einzuordnen, das fehlt uns ja auch. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil von Demokratie.
Also das ist natürlich ja ganz schlimm. Wir hatten das Thema gestern Abend gerade. Das ist ja dieser Klickjournalismus sozusagen. Also wie viele Klicks kriege ich? Oder wie groß ist meine Auflage, falls noch jemand eine Zeitung kauft? Das ist einfach exorbitant geworden natürlich. Ich meine, da gibt es so viele Beispiele. Nehmen Sie auch den Baerbock-Besuch in Syrien, der ja nun wirklich ein ganz wichtiger Besuch war. Und worüber haben alle geredet, dass der HTS-Chef ihr nicht die Hand gegeben hat, was alle vorher wussten, dass er das nicht tun würde. Und Frau Baerbock hat das in Saudi-Arabien, ich habe heute Morgen gerade nochmal ein Interview mit ihr gehört, wo sie sagt, das habe ich in Saudi-Arabien erlebt, das habe ich auch in anderen Staaten schon erlebt, ich weiß es ja. Aber darauf trampeln nun alle, nicht trampeln sie herum, sondern darüber jubeln nun alle und machen das alle zu ihren Headlines, was natürlich absurd ist. Und weil es auch so, das ärgert mich daran so, weil es so zeigt, dass man gar nicht mehr mitdenkt, sondern nur noch in solchen Kategorien, wie Sie sie gerade beschrieben haben, denkt. Und weil man auch sich nicht mehr Mühe macht, wirklich über Inhalte zu schreiben oder zu berichten, sondern das, was auch so simpel ist. Also so wie man mit Wonne irgendwie ausweitet, wenn ein Politiker sein offizielles Auto für private Fahrten benutzt. Ist ja auch nicht in Ordnung. Aber dann soll man doch mal lieber sich mit der Gesundheitsreform richtig auseinandersetzen, inhaltlich. Und das ist sehr viel mühsamer. Also ich habe auch große Kritik am Journalismus heute, muss ich sagen. Leider.
Vor allem, wir öffnen damit ja auch Tür und Tor für Populismus. Also auch übrigens nicht nur bei der AfD, auch wenn sich ein Friedrich Merz hinstellt und sagt, wir könnten ja den Doppelstaatsbürgern bei Verfehlungen die Staatsbürgerschaft wieder entziehen.
Ja, unglaublich.
Was ja zum einen wahnsinnig geschichtsvergessen ist und auch juristisch einfach völlig unberaten und unreflektiert ist.
Obwohl das Allerschlimmste finde ich im Moment, haben Sie das gesehen, die Anzeige von Julia Klöckner?
Ah, das haben Sie, glaube ich, heute Morgen sogar auf Instagram gepostet. Ich habe es nur überflogen, ja.
Weil da sagt sie, sie müssen nicht die AfD wählen, wenn sie, ich will das nicht falsch sagen. Also ich müsste das jetzt nachgucken selber. Aber es war wirklich so, dass man denken konnte, ach, ihr macht eigentlich sowas Ähnliches wie AfD, aber ihr macht es richtig. Also erst habe ich gedacht, das ist Satire. Ich habe gedacht, das hat jemand gepostet, um sie zu desavouieren. Aber das scheint ein echtes Plakat zu sein. Unfassbar. Also ich sage jetzt schon zum dritten Mal unfassbar. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht, aber es ist empörend, sagen wir es mal so.
Aber damit sind wir ja genau in diesem Grundproblem, was wir mit Demokratie gerade haben, dass wir vielleicht die Demokratie an sich ja alle wollen. Und weiß ich gar nicht mal, wahrscheinlich nicht alle, aber im Gros der Gesellschaft, weil wir uns was anderes vielleicht auch gar nicht vorstellen. Also nicht bewusst wollen, sagen wir es mal so, aber abstrakt haben wir ein Gefühl dafür, dass wir damit besser dran sind.
Ich glaube, nur kurz zwischendrin, ich glaube, dass wir tatsächlich Freiheit erst verstehen, wenn wir Menschen treffen, die in Unfreiheit gelebt haben und uns davon erzählen. Also wenn man mit Flüchtlingen wirklich redet oder auch mit ehemaligen DDRlern redet, die ja wahrlich anderes erlebt haben, auch in Unfreiheit erlebt haben, dann verstehen wir Verwöhnten eigentlich erst, wenn also sozusagen Unfreiheit ein Gesicht bekommt, dann verstehen wir eigentlich erst, was Freiheit bedeutet.
Mhm, absolut.
Aber ich habe Sie unterbrochen.
Nee, aber wichtiger Punkt. Und gleichzeitig, worauf ich hinaus wollte, war, dass das größere Problem, das Demokratie, glaube ich, gerade hat, ist das Vertrauen in die Politik und dass das erodiert. Und das erodiert natürlich noch viel schneller, wenn auch die eigentlich ja etablierten Parteien, die wir alle kennen und wo man vielleicht sagen kann, die einen sind da doof, die anderen da besser, wie auch immer. Aber man kann sich, glaube ich, darauf einigen, dass es demokratische Parteien sind. Aber wenn selbst die anfangen, in populistische Aussagen zu verfallen und Dinge hinauszuposaunen, die unhaltbar sind, die aber wahnsinnig polarisieren und die dann wieder irgendwie, da geht ja das Vertrauen irgendwann komplett verloren.
Ja, das ist ja die große Gefahr im Moment. Also das hatten wir schon mal. Wir hatten ja schon mal eine Zeit, in der wir immer gesprochen haben von Politikverdrossenheit. Und das war damals auch schon eigentlich eine Parteienverdrossenheit und eine Politikerverdrossenheit. Und das hat sich wirklich noch verstärkt in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Was natürlich auch damit zu tun hat, weil es so wenig Verantwortungsgefühl gibt. Also bei den Politikern auch. Die uns ja nicht das Gefühl geben, dass das Gemeinwohl, um das schöne altmodische Wort mal ganz bewusst zu benutzen, wichtiger ist als ihre eigene Karriere. Und solange das so ist, ist das natürlich schwierig. Jetzt müssen wir aber auch natürlich dann von den sozialen Medien sprechen. Denn was da alles unterminiert wird, was da alles von irgendwelchen, wie immer die alle heißen, die da irgendwie rumschwirren, die Algorithmen und so weiter, und die uns auf eine Art und Weise beballern und natürlich Menschen auch beeinflussen. Deswegen ist jetzt diese Mark Zucker oder Zuckerberg, alle sprechen ihn unterschiedlich aus, Entscheidung, dass Meta keine Fakten mehr checkt. Und das als großen kulturellen Wendepunkt verkauft, weil er für mehr Meinungsfreiheit eintritt. Also das macht mich atemlos. Das macht mich wirklich sprachlos und atemlos. Und damit natürlich also sich anwanzt an Trump und Konsorten und vielleicht irgendwie auch eine kleine Schnecke noch, nicht Schnecke, einen kleinen Kuchen, Brösel vom Kuchen abhaben möchte, den Elon Musk gerade verschlingt. Also, das sind schon heftige Entwicklungen. Und dagegen müssen wir trotzdem unsere Kraft bewahren, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil was wir jetzt tun müssen, das ist immer so schwierig. Mein Mann hat immer gesagt, du musst nur sterben, und da hat er ja recht. Also was wir tun können vielleicht oder sollten, ist diese Inseln schaffen, also Inseln der Rebellion, Inseln der Meinungsfreiheit, Inseln der Kultur, der Kunst, der Wissenschaft. Alles, was im Moment diskreditiert wird, alles, wofür kein Geld mehr da ist, damit irgendwann mal, wenn der Spuk hoffentlich vorbei ist, es Fundamente gibt, auf denen man wieder aufbauen kann. Also manche Bereiche müssen ja vielleicht sogar sich in den Keller verkriechen und unterm Radar, wie man das heute ja so nennt, wie weiterarbeiten. Also das bewundere ich zum Beispiel an so Menschenrechtsorganisationen in Russland, die teilweise unterm Radar noch weiterarbeiten, weil sie sagen, es muss irgendetwas bleiben, es muss etwas bewahrt bleiben. Und ich will wirklich unsere Entwicklung nicht jetzt mit Russland vergleichen. Ich will nur sagen, auch wir sollten jetzt versuchen, diese Inseln zu bauen und genug Leute zusammenzukriegen. Also ich sage immer, kleine Kreise bilden, dass ganz viele Leute sich zusammentun. Also kleine Kreise, ganz viele kleine Kreise, das sind nicht Riesengeschichten, sondern wirklich kleine Kreise, die im Kleinen irgendwas machen, damit viel bewahrt wird von dem, was im Moment bedroht ist.
Philipp Ruch, der Aktionskünstler, der ganz viel gegen die AfD gemacht hat in den letzten Jahren, hat vor ein paar Wochen zu mir auch in dem Format hier gesagt, der wahre Skandal ist ja die ausbleibende Empörung über das, was da passiert. Und damit hat er wirklich einen Punkt. Also vielleicht, um da auch die Generationenkarte nochmal zu spielen. Ich habe das Empfinden, dass wir uns früher über Dinge sehr viel länger empört haben, dass wenn ein Trump vor 20 Jahren gesagt hätte, er möchte Grönland annektieren, dann hätten wir uns damit wahrscheinlich in meiner Wahrnehmung, vielleicht liege ich auch falsch, länger auseinandergesetzt. Wir hätten ihm deutlicher die Grenzen aufgezeigt. Wir hätten uns empört. Wir hätten es als Angriff auf unsere Freiheit vielleicht sogar empfunden. Und heute ist es irgendwie eine Schlagzeile, die am zweiten Tag dann schon wieder zumindest mal so weit versinkt, dass wir sie in unserer Bubble noch wahrnehmen und diskutieren, aber in der breiten Bevölkerung wahrscheinlich schon wieder keine Rolle mehr spielt.
Naja, das spielt natürlich viel hinein und vor allem auch die Gewöhnung. Also wir haben so viel Abscheuliches gehört und erlebt, dass man sich daran gewöhnt und dass man zum Teil ja gar nicht mehr richtig hinhört. Ich meine, wenn Trump ein Satiriker wäre, würde man sagen, der überzieht jetzt wirklich. Und da Trump der mächtigste Mann der Welt ist, sitzt man eigentlich davor und weiß gar nicht mehr, was man sagen soll. Und hat sich so ein bisschen, wie gesagt, so bis zum gewissen Grade daran gewöhnt. Und ich finde, die Kehrseite davon ist dann die Mutlosigkeit. Und das finde ich etwas, was wir wirklich uns nicht durchgehen lassen dürfen. Also denn wenn wir mutlos werden, wenn wir lethargisch werden oder bleiben, wenn wir müde werden, wenn wir sagen, ach Gott, lass ihn doch, man kann es ja sowieso nicht ändern, dann sind wir sozusagen der Urgrund, in dem das alles weitergehen und noch schlimmer werden kann. Und also ich musste auch gerade denken, als Sie sagten, über die Empörung, über das Buch von dem Stefan Essel, Empört euch. Das war vor Jahren mal ein großer Bestseller. Das war auch ein sehr alter, damals schon sehr alter Herr. Und der genau das, also Emil Zola und so weiter, aufgegriffen hat und gesagt hat, empört euch, denn das sind schreckliche Dinge, die hier geschehen. Und das gibt's ja immer mal wieder, dass dann so ein Aufschrei kommt. Also so diese Demonstrationen, die wir Anfang letzten Jahres hatten, die uns allen so viel Mut gemacht haben, aber dann ja auch irgendwann im Sande verlaufen sind. Und ich weiß auch gar nicht genau jetzt, wie der Weg ist, weil ich bin ja immer diejenige, die vom Kleinen ausgeht. Also deswegen, wenn ich sage, kleine Kreise bilden und so weiter. Aber Mutlosigkeit darf nicht um sich greifen. Das ist keine gute Idee. Und dazu gehört aber natürlich auch eine gewisse Ehrlichkeit der Politiker. Sie haben vorhin Ricarda Lang erwähnt. Die ist ja meine neue Heldin. Weil ich finde, so großartig, seitdem sie zurückgetreten ist, wie die spricht. Also wie die erzählt, wie es eigentlich zugeht in der Politik und was es mit ihr gemacht hat. Und wie sie beklommen in manchen Talkshows gesessen hat und schon mitgedacht hat, ach, wenn ich das jetzt sage, das wird bestimmt eine Titelseite oder irgendeine Schlagzeile. Und die das mal jetzt auseinanderdröselt und uns wirklich mal aufzeigt, was in diesem Politikbetrieb los ist. Und die auf eine Art und Weise ehrlich, klug und frei ist, die mich wirklich begeistert.
Kann ich nur unterschreiben, ja. Und wenn wir vielleicht zum Abschluss noch mal kurz auf eins meiner Lieblingsthemen kommen, nämlich Optimismus. Und ich habe über die letzten Jahre sehr viele Gespräche zum Thema Optimismus letztlich mit Charlotte Knobloch geführt. Mhm. Und wir haben uns jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder getroffen. Und ich frage sie dann immer, weil wir haben so eine Regelmäßigkeit, dass wir uns einmal im Jahr mindestens treffen und uns über die Welt reden, mehr oder weniger. Und habe sie dann wieder gefragt, ob sie dann noch optimistisch ist. Und das nimmt jedes Jahr so ein bisschen ab. Aber dennoch muss man ja sagen, mit all dem, was sie erlebt hat und mit dem Kampf, den sie ihr ganzes Leben geführt hat gegen Antisemitismus, dass diese Frau überhaupt noch sagt, sie ist optimistisch bei all dem, was gerade wieder in der Welt passiert und gerade auch in...
Und das sagt sie.
Sie ist zumindest noch, also sie sagt dann immer sehr diplomatisch, es wird weniger, aber sie ist noch optimistisch.
Was heißt denn optimistisch?
Das ist eine gute Frage. Ich für mich würde es so definieren, dass ich sage, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Hoffnung und Zuversicht in meiner Definition, dass ich sage, ich hoffe irgendwo, dass es noch einen Weg gibt, den wir gehen können, aber wir müssen ihn dann auch gehen. Also dieses, irgendwo gibt es einen Ausweg, aber wir müssen ihn schon auch nehmen. Mhm. Aber ich glaube, solange der Ausweg noch da ist, gibt es Grund für Optimismus. Und was man dann damit macht, das ist dann wieder die Zuversicht.
Ja, ich habe bei Optimismus immer ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich bei Optimismus oft das Gefühl habe, der ist weltausblendend. Also Optimismus guckt nicht wirklich hin, während für mich die Zuversicht dazu zwingt, hinzugucken und trotzdem den Weg zu suchen. Optimismus ist schön, aber wie gesagt, ich bin dem immer ein bisschen misstrauisch gegenüber. Aber das ist für Sie ja offenbar nicht so. Also Optimismus heißt für Sie nicht Welt ausblenden, sondern schon auch hingucken.
Absolut, ja. Würde ich schon so für mich sagen. Aber ich verstehe natürlich, woher Sie mit Ihrer Argumentation kommen, weil Optimismus natürlich auch so ein Modewort geworden ist über die letzten Jahre, wo man dann irgendwie das so, naja, ich bin irgendwie noch optimistisch, aber das dann, glaube ich, oftmals mit Hoffnung verwechselt wird.
Ich glaube auch, also ich finde das sehr spannend, Hoffnung, Optimismus und Zuversicht, ja, weil die irgendwie so ineinander greifen und trotzdem voneinander abgetrennt werden können und aber sicherlich alle notwendig sind in der Lage, wie wir sie im Moment haben, alle drei. Ich nehme alles.
Dann hoffen wir mal und sind zuversichtlich, dass wir Auswege finden und die dann auch genutzt werden, weil es nutzt uns ja nichts, wenn wir einen Weg haben und keiner geht ihn und alle laufen dann trotzdem in die falsche Richtung weiter und das wäre dann wiederum letztlich für unsere Demokratie und damit auch für unsere Gesellschaft, glaube ich, der schlechtmöglichste Fall.
Ich habe noch eine Frage an Sie. Ist Wut eine Kraft für Widerstand? Frage ich jetzt Sie als 36-Jährigen.
Ich glaube,
weil wir gerade über Empörung gesprochen haben. Also ist Wut eine Kraft für Widerstand? Wut und Empörung sind auch noch unterschiedliche Dinge. Aber Wut.
Ich glaube, Wut ist erstmal eine gute Energiequelle. Sagen wir es mal so. Ich glaube aber, dass Wut nur in Verbindung mit Respekt was wirklich Gutes bringen kann. Weil wenn es nur Wut ist, dann sind wir wieder bei dem älteren Herrn in der Bahn, der sich geprägt davon, dass jeder über die Bahn schimpft, dazu befähigt fühlt, dass er jetzt diese arme Zugbegleiterin zur Schnecke machen darf. Und das bringt niemanden weiter. Wenn ich aber sage, ich bin wütend, nehmen wir mal seine Situation und hängen noch 3 Stunden Verspätung ran und dann bin ich irgendwann vielleicht auch wütend und ich dann aber respektvoll erstmal wahrnehme, wer hat denn wirklich Schuld und es ist eben nicht die Zugleiterin und dann in die Tat komme und vielleicht mich sogar politisch engagiere und sage, wie kriegen wir denn die Bahn wieder auf die Beine? Und ich diese Wut als Antriebsquelle für Engagement nehme, dann kann was Gutes bei rauskommen.
Wobei politisch ja Wut häufig auch aus Angst entsteht. Aber dafür bräuchten wir jetzt noch eine weitere Stunde, um über Wut und Angst zu reden. Insofern glaube ich noch an andere Kraftquellen und das ist wirklich mehr die irgendwie an ein Leuchten in der Zukunft zu glauben, Veränderungslust zu haben, Gestaltungslust und Fantasie entwickeln zu können, das wären, glaube ich, mehr meine Kraftquellen als Wut.
Ich glaube, Fantasien und Utopien sind auch ganz wichtig, weil nur wenn wir...
Utopien müssen wir schon wieder vorsichtig sein.
Ja, absolut.
Aber Visionen, Fantasien, Utopien, auch das wieder irgendwie spannende Abgrenzungen zwischen den Begriffen.
Aber ich merke schon, wir haben auf jeden Fall Themen für die nächste Episode.
Das stimmt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.